Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Becker Petkovic. Wir sind schon wieder am Start, lieber Boris. Es freut mich sehr, dich zu sehen. Du siehst gebräunt aus. Warst du in der Sonne oder ist das nur das Licht so?
Nee, wir hatten tatsächlich Sonne hier in Mailand.
Schön.
Es frühlingt, so langsam, aber sicher. Und wir haben eine schöne Terrasse und da lag ich am Wochenende in der Sonne. Ich muss mich natürlich mal gut eingrämen, sonst werde ich erstmal rot, aber dann irgendwann, so Ende des Sommers, werde ich dann braun.
Das ist doch auch gut, wenn alle anderen wieder weiß werden, wirst du braun. Genau. Du lebst gegen den Zeitgeist, das ist wichtig. Yeah. Und ich habe dir eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich bin nämlich gestern, ich bin wieder zurück in New York zu Hause und bin gestern durch ein paar antike Buchläden geschlendert und auf einmal liegt da auf dem Grabbeltisch ein US Open Magazin von 1992 und wer strahlt mich von der ersten Seite an? Der junge, wunderschöne Boris Becker. Und für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, auf meinem Instagram-Account habe ich dieses Foto gepostet. Also aus dem Profil, Boris, wie ein junger griechischer Gott. Wahnsinn.
Eieiei, sprich weiter. Bist gut in Form heute. Ich merke das.
Ja, es war witzig, weil ich hatte dich gerade vergessen und dann schreist du mich aus allen Ecken und Enden an. Und dann ist mir eingefallen, oh nein, unser Podcast. Und dann habe ich natürlich viel Indian Wells geguckt. Wie viel hast du denn überhaupt geschafft zu sehen, Boris? Denn es ist ja schon mit der Zeitverschiebung von 9 Stunden nach Europa ganz schön heftig mit Indian Wells.
Genau das ist das Problem. Ich habe natürlich alles gesehen, was mir hier Sky Italien bietet. Allerdings geht das immer abends um 8, um 9 los. Mm. Und dann gewinnt Swiatek in der Regel in einer Stunde. Deswegen kommt dann ein Herrenmatch danach. Und habe aber das Match Zverev live gesehen. Ich habe das Match dann von Djokovic auch gesehen. Und ich habe auch Auszüge Kyrgios gesehen. Ich habe von Secker gegen Chuck Greatbub gesehen. Also ich bin relativ gut informiert. Allerdings muss ich dann auch immer, sag mal, in die Puppen schauen bis morgens irgendwann und dann ruft mich meine Frau und dann muss ich zurück ins Bett. Ja.
Sehr gut. Du machst es schlau. Du achtest auf die Vorlieben deiner Frau. Das ist sehr wichtig, um glückliches Leben zu führen. Es ist super, weil letztes Mal hast du mich gefragt, konsterniert, Andrea, was ist los bei den Frauen? Alle Favoritinnen sind rausgeflogen. Und jetzt kann ich dir endlich diese Frage zurückstellen. Was ist los bei den Männern, Boris? Alle Favoriten rausgeflogen. Nicht alle natürlich, aber Alexander Zverev als Einsgesetzter raus, Novak Djokovic raus, Kaspar Ruth als Viertgesetzter raus, Felix Auger-Aliassime, ich glaube, als 12-Gesetzter, also ganz viele Gesetzte sind raus. Und vielleicht, bevor wir direkt in die Materie einsteigen, erinnerst du dich noch an die Bedingungen in Indian Wells? Die sind nämlich sehr speziell und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, die ersten paar Tage vor allem waren die Matches nicht gut. Es war sehr windig in Indian Wells, es war sehr wüstig, du erinnerst dich vielleicht noch daran. Kannst du vielleicht für die Tennisfans in Deutschland, die es vielleicht noch nicht nach Kalifornien und Indian Wells geschafft haben, erzählen und erklären, wie sich da die Bedingungen, wie die Bedingungen sind und warum es manchmal am Anfang schwierig ist für die Tennisspieler und Tennisspielerinnen dort einen guten Rhythmus zu finden?
Ja, Indian Wells liegt leider mitten in der Wüste. Das ist schön, wenn man hinkommt. Aber wer mal in der Wüste war, weiß, da wird es bitterkalt abends. Auch im März ist es da noch sehr kalt. Dann kommt dazu, dass der Ballsprung extrem hoch ist. Das heißt, wenn man von Doha, Dubai aus der Halle kommt, da ist alles ein bisschen flacher, was den Absprung angeht. Auch das Klima ist ein bisschen angenehmer. Also Kalifornien, speziell in den Wells, ist sehr extrem. Dann kommt dazu die Zeitumstellung. Die armen Tennisspieler, die waren im Januar in Australien. Dann waren sie dann im Februar womöglich im Mittleren Osten. Jetzt sind sie wieder 9 Stunden zurück. Also irgendwann macht das auch der Biorhythmus nicht mehr mit. Und da sind natürlich die amerikanischen Spieler bevorzugt, die im Februar zu Hause spielen können. Aber gerade die Europäer, und da gibt's noch welche, die waren in Südamerika. Auch unser deutsches Idol, nenne ich es Sascha Zverev mal so, der war in Südamerika. Auf Sand hat er sein Glück versucht. Insofern alles schwierige Vorbedingungen. Also ich habe gerne in den Wells gespielt, allerdings muss ich immer eine Woche vor anreisen, damit ich eben mit Klima, mit dem hohen Ballsprung und der Wüste zurechtkomme. Das hat gedauert.
Mhm. Ich habe immer sauschlecht in Indie Worlds gespielt, muss man dazu sagen. Deswegen, ich habe meine komplizierte Beziehung zu Indie Worlds. Ich habe immer sehr gut in Miami gespielt, aber nie besonders gut in Indie Worlds. Und für mich der Grund war, ich habe sehr flach gespielt und die Bälle fliegen in der Wüste. Und gleichzeitig, wenn sie aufkommen, wie du gesagt hast, ist der Absprung sehr hoch. Es ist der langsamste Hardplatz auf der ganzen Tour. Das heißt, meine flachen Schläge hatten überhaupt keine Wirkung. Die sind entweder durch die Luft geflogen und direkt an Zaun, was zu 80% der Fall war. Und wenn sie den Platz doch gefunden haben, dann wurde er so abgebremst, dieser flache Schlag, und nach oben gebracht, dass diese Flachheit und meine Geschwindigkeit komplett wirkungslos war und ich immer in die Röhre geguckt habe. Also ich habe Indie Worlds nicht gern gemacht. Wahrscheinlich mit deinem Aufschlag war das ein großer Vorteil, oder? Dein Kickaufschlag ist da richtig, hast du die Leute überloppt.
Ganz genau. Du musst aber genau wissen, wie du spielen willst. Also nur mal so den Ball rüber schunkeln und so weiter, da hast du kein Glück. Du musst ganz genau wissen, was ist deine Stärke, wie willst du spielen. Bei mir war es natürlich der Aufschlag, Kick, der Serve Volley. Ich habe versucht, sehr schnelle Punkte zu spielen. Und deswegen, also du kannst, das hat mit anderen Hardplätzen überhaupt nichts zu tun. Und du musst eine klare Matchstrategie haben, eine Vorbereitung, und die versuchen dann umzusetzen. Also es hat seine Tücken. Entweder liebt man Indie Worlds oder man hasst es.
Ja, es hat seine Tücken und das hat man gesehen. Lass uns direkt einsteigen. Gibt es eine Person, über die du als erstes sprechen möchtest? Ich habe es erwähnt, Djokovic raus, Zverev raus, Casper Ruud raus. Wir haben Nick Kyrgios, der wieder ein Comeback versucht hat, wieder nicht bis zum Ende spielen konnte. Gibt es jemanden, mit dem du anfangen möchtest?
Ja, gerne mit dem Klassenbesten, und das ist Novak Djokovic, unabhängig was im Rest seiner Karriere passiert. Also man muss schon fragen, wohin geht der Weg des erfolgreichen Serben? Du weißt, ich liebe ihn wie ein jüngerer Bruder und bin also der Letzte, der in irgendeiner Weise kritisieren möchte. Aber ich mache mir zum ersten Mal Sorgen, dass er die Ziellinie ja nicht ganz erreichen kann, nämlich mit einem ja vielleicht sogar Grand-Slam-Sieg aufzuhören. Jetzt hat er dreimal in Folge ein Match verloren, das ist das letzte Mal 2008 passiert, allerdings war das am Anfang seiner Karriere.
Ja, das fand ich total krass.
Also ich meine, der hatte 17 Jahre lang nie dreimal in Folge verloren. Und das nächste Problem ist auch, gegen wen hat er verloren? Also Berrettini in Doha, erste Runde, gegen den hat er noch nie vorher verloren, vor allem glatt in zwei Sätzen. Dann jetzt vor ein paar Tagen gegen den Holländer Bottich van der Sandchulp, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, sehr
Nummer
gut.
Nummer 84 der Welt, auch jetzt kein Weltklasse-Spieler, obwohl Bottich Nadal geschlagen hat und Alcaraz in US Open. Also der kann schon Tennis spielen, aber nicht oft und nicht gut. Und das Problem auch so ein bisschen, wie er jetzt verliert. Also nur nicht mal 7-6 in Bretten, sondern auch der dritte war relativ glatt, 6-1. Das ist gar nicht, was ich von ihm kenne. Ich fand ja gut, dass er sich entschlossen hat, Andy Murray zu fragen, ob er sein Trainer wird. Aber was trainieren die beiden? Ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Wohin will Novak? Will er nochmal ganz nach oben? Will er ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, so wie ich ihn kenne? Würde ich ihm die Frage mit Ja beantworten. Aber was macht er mit den anderen Turnieren? Er kann natürlich nicht so motiviert sein wie jetzt in Melbourne oder wahrscheinlich bei Roland Garros. Aber wie übersteht er eben die Monate Februar bis Ende Mai? Und da muss er Turniere spielen. Du brauchst Matchpraxis. Aber an was fehlt ihm? Ich glaube, ein bisschen die Motivation. Aber ich glaube auch, dass das Spiel sich ein bisschen weiter verändert hat. Und ich meine, wenn wir so ehrlich sein, der ist jetzt 38 oder bald zumindest im Mai. Also auch da wird er nicht besser. Es ist die schwierigste Aufgabe überhaupt, generell im Sport, aber speziell im Tennis, gerade für so einen Superstar. Wann geht's zu Ende? Und vor allem, wie will ich beenden? Und ich glaube, da ist er so nicht ganz sicher, wie das laufen wird bei ihm.
Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, weil es ist, ich nehme jetzt mal dieses Spiel gegen Van der Sandschulp. Van der Sandschulp hat sich besser bewegt als Novak Djokovic. Und er ist nicht bekannt als der sich am besten bewegende Tennisspieler auf der Tour. Und jetzt ist die Frage ganz genau, die du gestellt hast. Er hat es in einem Interview gesagt, er möchte den 25. Grand Slam Titel holen. Das heißt, das ist ganz klar seine Motivation. Und jetzt ist die Frage, bilden sie dahingehend auf, sodass diese Turniere wie Indian Wells, Miami für ihn gar nicht so wichtig sind? Oder ist wirklich diese 38, ist dieses Alter, fängt es an, seine Wirkung zu zeigen? Weil für mich war es seine Beweglichkeit und seine Fähigkeit in langen Punkten diesen Novak-Robot, wie ich ihn nenne, einzusetzen, wo es so aussieht, als könnte Novak keinen einzigen Ball mehr verschlagen. Und selbst wenn er ihn irgendwie mit dem Griff rüberspielt, spielt er den rein. Und das hat mir im dritten Satz besonders gefehlt. Ist es das, was du meinst mit dem Alter, oder siehst du auch spielerische Sachen, an denen sie vielleicht arbeiten? Weil manchmal sind es ja Phasen, wenn man spielerisch an neuen Sachen arbeitet, dann dauert es erstmal eine Weile, bis die voll greifen in einem Match. Es kann im Training schon da sein, aber im Match vielleicht noch nicht. Sind es auch spielerische Sachen, die du siehst, oder ist es vor allem die Schnelligkeit, Ausdauer und das Körperliche, das mit dem Alter irgendwann nachlässt?
Also meine Frage ist dann auch als Trainer gerne von ihm gewesen, an was trainieren Murray und Djokovic? Ich kann es noch nicht genau erkennen. Für mich war auch die Frage, warum holt er Murray? Damit er einen Gegenüber hat, einen Ebenbürtigen, der genau weiß, wie es einem Champion geht, wo ist die Motivation, wo sind die Anreize und wo kann man vielleicht an Kleinigkeiten noch arbeiten. Momentan sehe ich es nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach so die Zwischenphase ist zwischen Melbourne und Roland Garros. Und was natürlich noch dazu kommt, er verliert den Nimbus des Unschlagbaren. Das heißt, je häufiger er in der ersten Runde oder in der zweiten verliert, umso mehr macht sich die Gedankenwelt bei den Spielern breit. Ja, also der kann nicht mehr so gut sein wie früher. Vielleicht kann ich hier mir eine Sensation schaffen und so weiter. Das ist auch im Tennis immer ganz wichtig, so wie unschlagbar wirkt man, wie sieht der Umkleideraum einen, und die Tatsache, dass er jetzt einfach ein paar Mal verloren hat, auch das schon im Herbst letztes Jahr, gibt einfach Spielern, die normalerweise nie dran denken würden, wenn sie auf den Platz gehen, dass sie eine Chance haben, Novak Djokovic, all diese Spieler, die er nun auch schon 5 oder 10 oder 15 Mal geschlagen hat, all die denken jetzt ja einmal, ich möchte es meinen Kindern erzählen oder meinen Enkelkindern, einmal will ich den großen Djokovic geschlagen haben. Und ich glaube, all diese Faktoren spielen keine Rolle. Was ist der Ausweg? Du wirst leider nur in Turnieren, in Matchen besser, deswegen finde ich richtig, dass er jetzt auch Miami spielt. Aber er muss jetzt mal konstant einige Turniere in Folge spielen, auch dann die Sandplatzturniere, die er am Anfang nicht so mag, weil er kommt nur über den Wettkampf in seine Topform. Und ich bin überzeugt, dass auch Roland Garros wieder deutlich besser spielen wird wie jetzt. Aber irgendwann muss ich Novak Djokovic die Frage stellen, wie lange will ich Tennisprofi sein?
Ja, das wird sehr interessant sein. Wir haben jetzt schon mit Roger Federer und Rafael Nadal Rücktritten zu kämpfen. Vielleicht wird bald auch der dritte Große es nicht mehr so weit machen. Aber mir hat ein Schauspieler, ich glaube vor 1-2 Jahren mal was erzählt, und das hat mich so sehr an Novak erinnert und es erinnert mich an ganz viele Tennisspieler. Er hat Henry den V. in einem Theaterstück gespielt von Shakespeare, also den König. Und ich habe ihn gefragt, wie bereitet man sich vor auf die Rolle eines Königs? Und er meinte, ach, König spielen ist das Allerleichteste im Theater, weil ich habe eigentlich damit nichts zu tun, sondern das Ensemble spielt den König. Und dann habe ich so gemeint, hey, was meinst du damit, das Ensemble spielt den König? Und er meinte, naja, ich bin der König, wenn das Ensemble, wenn die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen mir nicht die Ehrfurcht entgegenbringen als König, dann kann Marlon Brando persönlich als bester Schauspieler aller Zeiten auf der Bühne stehen und versuchen, einen König zu mimen. Es bringt nichts, denn das Ensemble muss diese Ehrfurcht vor dem König haben. Und das hat mich so sehr, es war vor 2 Jahren, als Novak Djokovic schon nicht mehr so gut gespielt hat, wie vor 5 Jahren einmal, natürlich nicht, er war schon 35, aber immer noch 3 Grand Slams gewonnen hat, immer noch gegen fast alle, ich glaube, er hat immer noch irgendwie 60 Matches im Jahr gewonnen. Und da dachte ich, Novak ist der König und das Ensemble, alle anderen Spieler spielen ihn wie den König. Es gab nur 2, die das nicht getan haben, das waren Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Und jetzt, 2 Jahre später, sind es genau die 2, die irgendwie die Führung übernommen haben, obwohl der Einsgesetzte, und das ist meine Überleitung dazu, Boris, Sascha Zverev war. Er war der Einsgesetzte in Indian Wells und wir hatten überlegt, diesen Podcast aufzunehmen, als die Auslosung rauskam, also bevor alle gespielt haben. Und dann haben wir beide gesagt, lass uns lieber am Montag machen. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl bei Sascha. Talon Griegsbohr, erste Runde, finde ich schwieriges Los. Der spielt unheimlich gut momentan, hat letzte Woche erst Daniel Medvedev geschlagen in Dubai auf einem Belag, den Daniel sehr, sehr gerne mag. Er hat ihn schon ganz oft sehr eng gespielt. Falls du dich erinnerst, einmal bei den French Open 4-1 im fünften geführt, als Sascha dann am Ende das Finale. Ich fand das eine schwierige Auslosung. Und ich habe das Match von Sascha in Acapulco kommentiert, das er gegen Lerner Tien verloren hat. Und da habe ich schon gemerkt, eine Riesenunsicherheit. Die Vorhand ist wieder sehr langsam, sehr kurz. Also er hat gerade einen ganz schönen Zacken im Selbstbewusstsein bekommen. Wie hast du das Match gesehen und was war deine Empfehlung? Ich muss dazu sagen, es war unheimlich windig. Ne? Also es war kein gutes Match, aber es war so windig. Ich glaube, es war sehr schwierig, da gut zu spielen.
Aber der Wind ist ja dann für beide Spieler gleich. Ne? Das ist ja der Vor- und Nachteil im Tennissport. Nein, also wo war Novak Djokovic nach Melbourne? Ja, kurz vor Mount Everest, Finale zwar verloren gegen Sinner, aber doch der Eins unglaublich nah. Danach kam die große Diskussion um den Dopingfall von Jannik Sinner und dann alle schauten natürlich dann auf Zverev. Okay, ist eine Frage der Zeit. Wenn du die nächsten Turniere vernünftig spielst, so und so viele Punkte sammelst, dann wirst du automatisch die Nummer eins. Und da ist genau das Problem. Ich glaube, er hat angefangen nachzudenken, wo er was spielen muss, um die eins zu werden. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Also du musst spielen, damit du das nächste Match gewinnst. Und nach dem Turnier kannst du mal rechnen, wo du bist und nicht vor dem Turnier schon überlegen. Also wenn ich jetzt Rio gewinne, das ist ein 500er, dann habe ich so und so viele Punkte gewonnen. Wenn ich dann nach Acapulco gehe, auch ein 500er und das Turnier auch gewinne, ja, dann bin ich schon verdammt knapp dran. Ja, du vergisst aber die erste Runde zu spielen oder die zweite Runde. Also die Hausaufgaben muss man im Tennis immer machen. Ich glaube einfach, dass sein Kopf, auch vielleicht sein Umfeld, einfach sich zu viel mit dem Platz an der Sonne, sprich der Nummer eins der Welt, beschäftigt haben, ohne die Arbeit dafür zu leisten, dass man einfach auch die erste Runde und die zweite Runde überstehen muss. Und das, glaube ich, ging nach hinten los. Und irgendwann hat man eben auch das verlorene Selbstbewusstsein auf dem Platz gespürt. Und gerade jetzt gegen Griekspor in Innenwels, und wir haben instinktiv den Podcast jetzt ein paar Tage später, weil wir beide, glaube ich, kein gutes Gefühl hatten, auch bei den anderen Spielern. Und leider hat uns hier die Erfahrung, glaube ich, recht gegeben. Er ist momentan mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Gegner. Er macht zu viele Fehler, die er vor 2-3 Monaten noch nicht gemacht hat. Für mich ist das eine Frage, ja, der Mentalität sind wir da beim Punkt. Das ist eine Frage der Psyche, der nervlichen Anspannung. Er macht sich momentan zu viel Selbstdruck, weil er natürlich die Nummer 1 werden will. Und wann waren die Voraussetzungen so gut wie wir heute? Wenn die Nummer 1 gesperrt ist, dann will die Nummer 2 natürlich die Nummer 1 werden. Ist ja vollkommen normal. Aber er muss sich, sage ich mal, wieder runterfahren und es vereinfachen. Er muss wieder anfangen, besser Tennis zu spielen, weil das kann er. Und wenn er oft genug besser Tennis spielt, dann gewinnt er einfach die Turniere. Und das Resultat ist die Nummer eins. Aber das ist so leichter Mikro gesagt und so schwierig umzusetzen.
Ja, vielleicht sollten wir für diejenigen, die das Match nicht gesehen haben, es war ein unheimlich turbulentes Match. Es war, wie gesagt, sehr windig. Griekspor hat gut serviert. Er hat mehr Asse als Alexander Zverev gemacht. Er hat mehr Punkte mit dem ersten Aufschlag gemacht als Alexander Zverev. Aber trotzdem war Sascha zu weiten Teilen vielleicht nicht der bessere Spieler, aber der bessere Spieler in den wichtigen Momenten. Er hat Satz geführt, lag dann im zweiten Satz mit Break hinten 1-4. Und das, finde ich, war so ein immer wiederkehrendes Narrativ. Sobald er hinten lag, hat er wieder den Alexander Zverev von den Australian Open aufblitzen lassen. Dann war er wieder mutig, hat gut gespielt, ist ans Netz gegangen. Ist bis zum Ende des zweiten Satzes, hat er, glaube ich, 12 von 13 Punkten am Netz gewonnen. Also dieses, woran sie gearbeitet haben, auch mit Mischa, mehr ans Netz zu gehen. Das hat er unheimlich gut umgesetzt in diesen wichtigen Momenten. Hat den Satz, holt das Break zurück, spielt mutig an der Linie, zieht durch, kommt ans Netz und serviert zum zweiten Satz, zum Match 6-5. Und von da an ist irgendwie alles auseinandergebrochen, Boris. Und vielleicht, ich weiß es wirklich nicht, woran es liegt, weil er hat bis dahin nicht gut gespielt, nicht weil er nicht gut gespielt hat, sondern weil das Match einfach schwierig war mit Wind und allem. Und dann aber jedes Mal, wenn er hinten lag, wenn es drauf ankam, hat er eben gut gespielt. Und das war im dritten Satz nicht mehr der Fall. Das einzige Mal, wo es dann nochmal aufgeblitzt ist, Talon Griekspor hat zweimal mit Break geführt im dritten Satz. Unter anderem hatte er 5 Matchbälle bei eigenem Aufschlag bei 5-4. 40-15, Vorteil auf, Vorteil auf, Vorteil auf. Und in den Momenten hat Alexander Zverev sein bestes Tennis gespielt. Und ich glaube, das ist genau das, wenn er Also es ist, was ich damit sagen will, es ist nicht weg. Es ist immer noch da. Jedes Mal, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand und wenn er gut spielen musste, hat er es geschafft. Aber dann zum Beispiel, ich gebe dir das Beispiel, da bin ich fast die Wände hochgegangen. Wirklich. Es war nicht 5-4, es war 6-5. 6-5, Talon Griekspor, er serviert zum Match, hat 6 Matchbälle, macht keinen einzigen und Sascha fängt an, richtig gut zu spielen. Kommt zurück, breakt zurück und Talon Griekspor, der sehr aggressiv spielt, hat einen einfachen Volley überm Netz und spielt den ins Netz bei Breakball gegen. Das heißt, Sascha breakt zurück, es ist 6 beide im dritten Satz. Alles Momentum auf seiner Seite. Der andere hat gerade 6 Matchbälle verklobt. Erster Punkt vom Tiebreak, Boris. Super Aufschlag von Sascha. Er hat eine einfache Vorhand, verschlägt die Vorhand. Und ich finde, da verliert er dann den Tiebreak. Wenn das Momentum so sehr auf deiner Seite ist, eine einfache Vorhand aus dem Halbfeld, das finde ich halt, ich glaube, diese kurze Konzentrationslosigkeit hat ihn dann das Match gekostet. Ich weiß nicht, ob du weißt, welchen Punkt ich meine.
Ja. Also für mich ist das eine mentale Blockade und ich bin vorsichtig mit dem Wort, aber wenn du als Top-Spieler, also Nummer 1 gesetzt in den Wells, einfach für das Match servierst, dann machst du das in 90% der Fällen oder noch häufiger einfach durch. Und dass er dann in den dritten Satz gehen musste, war schon eine herbe Enttäuschung, aber er hat sich da, sag mal, über den Kampf im Spiel gelassen, hat das Match 6-mal vorher verloren, kommt in den Tiebreak und da musst du mit breiter Brust, da musst du so die Vorhand dann einfach auch machen. Das ist der Unterschied, das ist der Grund, warum Sascha in Nummer 2 der Welt ist und Griekspor Nummer 45. Das sind die Momentaufnahmen, die den Unterschied machen und genau da kriegt er eine Blockade, als würde der Arm steif werden, als würde die Beinarbeit nicht gehen, als hätte er plötzlich Zweifel in seinem Spiel. Und ich führe das einfach zurück, indem er sich zu viele Gedanken gemacht hat in den letzten Wochen, wie und wann er die Nummer 1 werden kann. Es ist menschlich, er kann seinen Kopf ausschalten. Ich weiß auch nicht die Rolle vom Umfeld, ob alle einfach so jetzt von der Nummer 1 geträumt haben, dass der arme kaum noch schlafen kann, weil er einfach an nichts anderes mehr denkt. Das kann auch sein. Es ist ja auch ein Lebensziel, es ist ein Kindheitstraum, der vielleicht wahr wird. Natürlich will er Grand Slam Turnier gewinnen, aber auch die Nummer 1 zumindest einmal zu sein, ist etwas, was er sich erträumt hat und auch sehr hart dafür arbeitet. Nur man darf es eben nicht übertreiben, sonst gibt es eine mentale Blockade, sonst spielt man nicht weich, sonst spielt man nicht rund. Und genau dieses Match habe ich von ihm gegen Griekspor gesehen. Einfach diese vielen Höhen und Tiefen, die vor allem vom Kopf ausgehen.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass 98 Spieler es nicht sehen möchten, wenn Jannik Sinner zurückkommt in Rom, aber 2 Spieler können es kaum erwarten und das ist Jannik Sinner und Alexander Zverev. Der wird sich freuen, wenn der Jannik wieder da ist und er so einen Leitstern hat, an dem er sich auf nach oben ziehen kann. Und ja. Ich glaube, er wird. Aber ich glaube, das fand ich wichtig zu sagen, dass es durchaus das Match war nicht gut, es war windig etc., aber dass es durchaus immer wieder aufgeblitzt ist, die große Qualität, die Sascha hat und auch die Sachen, an denen er gearbeitet hat, dass die immer wieder auf... Das Einzige, was ich noch sagen muss, Boris, in den letzten Spielen, jetzt schon, ich habe fast alle Matches von ihm kommentiert in Südamerika und jetzt bis Indian Wells. In jedem Spiel gab es einen Moment, wo er mit dem Material hadert. Was denkst du, ist es? Also entweder deutet er raus, meine Seitenbespannung ist nicht richtig oder wechselt die Schläger häufig. Das ist jetzt fast jedes Match der Fall, dass er irgendwie mit seinem Material hadert. Wir haben schon drüber gesprochen, er hat einen Schläger gewechselt. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat oder ob es eben Indian Wells ist, weil da der Ball sehr fliegt. Aber das war jetzt schon ein paar Mal so, dass er immer wieder einen Schläger gewechselt hat, rauslamentiert hat, dass die Bespannung nicht richtig ist. Ich weiß es nicht. Hast du da eine Ahnung, was da los ist mit dem Material?
Ja, man sucht natürlich einen Schuldigen. Man selber ist es nie. Das habe ich als Tennisspieler genauso gesehen. Ich war nie schuld bei einem Doppelfehler.
Aber das ist auch wichtig. Das ist
es
auch wichtig,
das
zu haben.
Es war immer der Schläger und der Schiedsrichter und das Wetter. Und der Wind war immer nur auf meiner Seite, nie auf des Gegners Seite. Nein. Jetzt mal ganz im Ernst, das sind natürlich alles Alibis. Aber vielleicht vorneweg. Ich meine, was ist denn das für eine Planung? Er geht Melbourne raus, ne? super Form, Finale, Kammerfinale, alles gut. Dann reist er nach Argentinien, eine der längsten Langstreckenflüge, die ich kenne. Ich habe es einmal gemacht nach Buenos Aires. Zeitumstellung, langsamer Sand. Dann geht's weiter nach Rio. Ähnlich schwierige Bedingungen. Da ist kein Alcaraz. Ich sehe da keinen anderen Topspieler. Ich sehe da nur Sascha Zverev. Dann geht's von Rio nach Mexiko. Ich meine, irgendwann muss der Arme auch mal echt platt sein von diesen ganzen Zeitumstellungen, Belagwechsel. Also da kannst du deine Form nicht finden. Also ich finde, das Umfeld hat vielleicht auch nicht die ideale Planung gefunden, wo man dann im Februar oder März hingeht. Dass sich dann alle irgendwann in den Wells treffen, ist klar, ist das erste Masters-Turnier des Jahres. Aber wie kommt man dahin? Alcaraz spielt Rotterdam, viele andere spielten in Doha und Dubai. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Nein, Sascha hat für mich vermeintlich den schwierigsten Weg gewählt und zahlt jetzt die Rechnung dafür, dass er sich einfach Dinge ausgestellt hat, die er nicht muss als Nummer zwei der Welt. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt ist die Pause nach Miami lang, anderthalb Wochen bis zum ersten Match. Und dann nach Miami geht's sofort auf den Sand nach Monte Carlo und dann geht die Sandplatzsaison. Also der ist für mich jetzt schon so von im Energiehaushalt, beim Auto würde ich sagen, der Tank ist gerade ein bisschen leer. Er muss zur Tankstelle und neu tanken. So macht er momentan den Eindruck. Allerdings haben wir jetzt erst Mitte März und das Jahr hat ja kaum angefangen.
So, das Gute daran ist, Boris, wenn man früh in Indian Wells verliert, hat man 14 Tage bis zu dem Turnier von Miami. Er ist in der Wüste, er kann sich da gut gehen lassen, er kann sich erholen und er kann in Miami wieder der Alexander Zverev, der bei den Australian Open war, sein. Und vielleicht ist das alles, was er brauchte. Und manchmal weiß man gar nicht, für was eine Niederlage gut sein kann. Vielleicht war es genau das, was er brauchte, diese Erholung, um dann wieder voll gut zu spielen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe immer früh in Indian Wells verloren und war in Miami immer spitze drauf.
Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe eigentlich Miami immer als Urlaubsdestination gesehen. Ich habe da nie gut gespielt. Mir hat Miami zu gut gefallen, in der Nähe von der Karibik, South Beach, war immer ganz nett, abends um die Häuser zu gehen. Insofern, ich habe da gespielt, aber es war immer mein Alibi, weil ich wusste, auch nach Miami mache ich eine kleine Pause. Insofern habe ich Miami immer so als Urlaubsturnier gesehen. Diesen Fehler sollte Sascha Zverev nicht tun.
Nee, ich habe es immer umgekehrt gemacht, Boris. Ich habe immer Indian Wells als Urlaub gesehen und war dann in Miami voll motiviert.
Okay, gut.
Also vielleicht kann er eine Mischung aus uns nehmen. Vielleicht kann er die, weißt du, die Vorzüge Miamis genießen und trotzdem sich voll auf das Turnier konzentrieren und mit neuer Energie durchstarten. Ja. Lass uns über Nick Kyrgios sprechen. Nick Kyrgios ist seit den Australian Open nicht mehr in Erscheinung getreten. Er hat dagegen Jacob Fernley verloren in der ersten Runde. Vielleicht überrascht. Vielleicht nicht überraschend. Ich weiß nicht, wie man es sehen würde. Was ich gehört habe von ihm, für mich war es nicht überraschend. Ich habe gehört, wie viel er trainiert hat. Nicht besonders viel, 90 Minuten am Tag. Finde ich sehr wenig, wenn du dich auf ein Best-of-Five-Turnier vorbereitest. Ich habe auch gehört nach dem Match, Boris, von jemandem aus seinem Umfeld, dass er ganz schön im Ego verletzt war, gegen Jacob Fernley zu verlieren bei den Australian Open. Er hatte wohl gedacht, dass er gegen diese Art von Spieler, die nicht Top 10 sind, nicht Top 20 sind, dass er gegen die immer noch ohne Training relativ gut durchkommt und dass das dann nicht der Fall war. Das hat ihn ziemlich schockiert. Deswegen habe ich mich eigentlich darauf gefreut, ihn in Indian Wells wieder zu sehen, weil oft kann ja so ein Schock was Gutes bewirken. Man merkt, oh, ich bin doch weiter weg, als ich dachte. Ich muss ein bisschen härter arbeiten und kommt dann zurück und ist voll fit. Aber das war dann nicht der Fall, Boris, denn er musste im zweiten Satz wieder aufgeben. Wie hast du die ganze Geschichte um Nick Kyrgios gesehen?
Ja, da gibt's natürlich allerhand Vermutungen und Mutmaßungen. Wie ernst nimmt Nick den Tennissport noch? Ist er eigentlich mehr Social Media Star, der Tennis als Plattform braucht? Er hat sich auch am Bauchmuskel verletzt, so habe ich das in Melbourne mitbekommen, deswegen auch im Doppel rausgepult, wollte dann den Davis Cup auch deswegen nicht spielen. Aber da reden wir mal Anfang Februar, jetzt haben wir Mitte März. Was hat Nick Kyrgios an Tennis-Trainingseinheiten bis jetzt geschafft? Ich glaube nicht besonders viel. Dann kommt dazu, er ist am rechten Schlaghand am Handgelenk verletzt. Das ist so die schlimmste Verletzung, die ein Tennisspieler haben kann, weil die tut irgendwie immer weh. Aber im Training gehst du ja nie 100%. Da schützt du immer und dann trainiert er vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Nur im Match gehst du an deine Grenze. Nur hat er jetzt, Brisbane hat er in der ersten Runde verloren. In Melbourne hat er in der ersten Runde verloren. in Indian Wells jetzt verletzt aufgeben. Also er hat jetzt 2,5 Matches in fast 3 Monaten. Das ist einfach zu wenig Matchpraxis, um wieder ja auch sich als Tennisspieler zu nennen. Sie fragen auch da, wohin geht der Weg? Also wenn er so weitermacht, dann sehe ich schwarz für Nikyrgios. Ich glaube, dass er vorhat, Miami zu spielen, abhängig von der Verletzung. Auf Sandplätzen wird er nie zu Hause sein. Ich glaube, sein großes Ziel ist nach wie vor Wimbledon. Ich glaube, Rasen ist ein Belag aufgrund seines Spiels, auch seinen sehr guten Aufschlag, sehr guten Volley. Da rechnet er sich noch Chancen ein, aber er muss natürlich ein paar Matches haben bis Juni. Und das kriegst du halt nur in einem Turnier, deswegen ist auch da die Tunnelplanung enorm wichtig. Ich bin mir bei ihm nicht so sicher, ob Tennis bei ihm noch die Priorität Nummer 1 hat oder er einfach so ein bisschen auf der Suche ist, was er nach seiner Karriere machen will. Also so erscheint es von außen, also ich wünsche ihm nichts Böses und er ist gut für den Zirkus, wenn er Tennis spielt und wenn er Matches gewinnt, aber da muss man auch danach leben und einfach auch genügend Turniere vorspielen. Deswegen ist auch da die Frage, wohin geht der Weg von Nikyrgios? Nur er alleine kann diese Frage beantworten.
Ja, und er hatte sich, muss ich sagen, ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten mit seinen ganzen Aussagen und seinen Schüssen gegen Jannik Sinner, gegen Jannik Sinners Freundin Anna Kalinskaya, mit seinen Auftritten auf Social Media. Er hatte eine super, super, super Zukunft vor sich als Broadcaster, als Tennisexperte, hat einen tollen Job gemacht bei ESPN, hat einen tollen Job gemacht bei Eurosport International. Und durch diese Auftritte im Internet hat er beide Jobs, ich weiß nicht, ob komplett verloren, aber er wurde definitiv nicht zurück eingeladen, weder bei den Australian Open noch, was ich gehört habe, für die French Open. Ich habe gehört, dass ESPN ihn eher nicht zurück einladen möchte, es sei denn, er hört auf, ständig diese Attacken, uninformierten Attacken zu fahren. Das heißt, er hatte eine Zukunft, Boris, aber die hat er sich irgendwie selbst sabotiert. Das ist das eine. Und das andere, was ich finde, es gibt für mich immer, was ich sehe, ich bin jetzt auch schon seit 25 Jahren in und um die Tennisfeld herum und was ich gesehen habe, es gibt drei Arten von Verletzungen oder oder Spielern und Spielerinnen, die häufig an Verletzungen leiden. Das eine ist übertrainiert, ne? Oder einfach sehr kräftezehrendes Spiel. Man denkt an Rafael Nadal, der einfach so spielt, wie er spielt, mit 100%iger Intensität und deswegen häufig verletzt war. Dann gibt es die altersbedingten Verletzungen, wie bei einem Novak Djokovic, wie bei einem Roger Federer am Ende, die dann irgendwann über 35 werden und der Körper anfängt, nicht mehr so zu regenerieren, wie er es früher mal getan hat. Und dann das Dritte, und das sehe ich bei Nikyrgios leider, ist, wenn du nicht genügend trainierst und dich zu sehr auf dein Talent verlässt und vor allem nicht, es geht nicht um das Training auf dem Platz, es geht auf das Training, die Prävention im Gym, es geht um das Krafttraining, es geht um die Stabi, es geht um das Dehnen, das Ausdehnen. Deswegen ist Novak Djokovic so lange so gut, mit 38 Jahren immer noch so unglaublich gut, weil er all diese Sachen, seit er 16 ist, perfekt gemacht hat. Er hat sich immer um seine Regeneration gekümmert. Du hast ihn noch nie, Boris, du warst an seiner Seite lange Jahre, hast du ihn jemals gesehen, dass er sich nach einem Match nicht ausgedehnt oder ausgelaufen hat? Wahrscheinlich nie,
nein,
oder?
Nein, nein. Nein, aber du sprichst an einen sehr wahren, sehr guten Punkt an. Für mich ist Nikyrgios nicht fit. Jetzt kann man da viel mit Talent machen, aber irgendwann, auch Nick ist jetzt 29, irgendwann kommt so ein Alter, wo du einfach auch verletzungspräventiv trainieren musst. Du musst aufs Fahrrad, du musst Krafttraining machen, du musst stretchen, du brauchst auch eine vernünftige Diät. Also all das sehe ich bei Nikyrgios nicht und irgendwann zahlt das einfach dein Körper zurück und dann stellt sich die Frage, ja, also wie soll es denn besser werden? Ich höre immer, ja, er hat die letzten Wochen so hart trainiert und so weiter. Ich sehe es nicht bei ihm. Man sieht ja, ob Spieler fit sind, ob die Oberschenkelmuskulatur trainiert ist, ob der Oberarme, ne, ob man Sixpack sieht. Man sieht das alles bei ihm nicht und irgendwann langt es eben nicht nur mit dem Talent und du hast eben auch andere berufliche Optionen gesagt. Er hat ein freches Mundwerk, er hat Meinungen, die ich nicht immer übereinstimme, aber er hat seine Meinung, er kennt sich im Tennis aus, hat aber doch einige Male übers Ziel geschossen und das lassen sich einfach auch die Übertragungssender nicht gefallen, weil natürlich das Publikum das letztendlich entscheidet und da hat er sich einfach einige Male auch einfach daneben benommen, verbal daneben benommen und diese Rechnung muss er jetzt auch zahlen, also Er hat ja geweint nach dem Match. Also das habe ich bei Nick noch nie gesehen. Er ist immer so der Coole, der Macho, der dann auch, wenn er verliert, vom Platz geht. Er war wirklich emotional Ja, sehr angenockt. Er war sehr, sehr weich plötzlich. Und vielleicht ging ihm das alles durch den Kopf von wegen, was mache ich denn mit meiner Tenniskarriere? Ich hätte so viel erreichen können. Und jetzt stehe ich momentan ja vor einem großen Loch und weiß gerade nicht so recht, wie es weitergeht. Deswegen, ich bin immer auch ein Menschenfreund. Mir tut das dann leid, mir tut das weh.
Yeah.
Auf der anderen Seite hat er auch schon ganz schön ausgepackt. Deswegen haben sich auch da viele gefreut über diese Krise jetzt von Nick Kyrgios. Deswegen, also er ist noch nicht zu alt, aber er muss natürlich sein Leben dramatisch verändern, wenn er als Tennisspieler noch ernst genommen wird.
Ja, das sehe ich leider auch so. Bei mir war es auch so. Ich war sehr genervt von Nick in den letzten Monaten. Ich war nie ein Riesenfan, muss ich sagen. Aber ich war immer auf der Seite von, er ist gut fürs Tennis. Er tut unserem Sport gut. Die jungen Leute lieben ihn. Er bringt Drama und Show und Entertainment auf den Platz. Deswegen war ich immer neutral ihm gegenüber. Die letzten Monate war ich extremst genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin genauso wie du, Boris. Ich bin im inneren Kern bin ich ein absolutes Weichei. Und als ich ihn dann hab weinen sehen, dann hat es mir total leid getan. Und ich dachte so, oh nein, kann der nicht irgendwie einen guten Fitnesstrainer an seine Seite bekommen und vielleicht nochmal einen Angriff in Wimbledon starten? Also ich bin da ganz schnell verweichlicht. Und wir werden es sehen. Ich glaube, am Ende, er hat ja offen darüber gesprochen, er hat so viele mentale Probleme. Und vieles kommt ja, glaube ich, auch aus einer Verletztheit heraus, dass er so um sich schießt. Das kommt ja nicht von nirgendwo her. Und vielleicht findet er über eine gewisse Krise, findet man ja manchmal zu einer neuen Art von sich selbst oder auch zu einem neuen Weg. Und vielleicht kann das für ihn der Ausweg sein. Das ist meine Hoffnung. Aber du hast gerade gesprochen von guten Oberarmen und von Sixpacks. Und da ist mir natürlich sofort Jack Draper in den Kopf geschossen, Boris. Und es war leider ein kleines, wie sagt man, wir haben alle mehr erwartet. Erwartet, glaube ich. Alle Tennisfans haben mehr erwartet von dieser zweiten Runde. Jack Draper gegen den young up-and-coming João Fonseca. Aber es war dann ein bisschen zu einfach, weil Jack Draper ein absolut fantastisches Match gespielt hat und ich glaube keinen einzigen Fehler gefühlt gemacht hat. Und João Fonseca, dann kommt so ein bisschen die Jugend raus, diese überbordende. Der kann sich da nicht kontrollieren und ist dann auf ein bisschen zu viel Risiko gegangen, vor allem mit diesen langsamen Hardplätzen. Das war da ein bisschen drüber, oder Boris? Konntest du das Match sehen? Das war bei euch wahrscheinlich relativ, vielleicht war es so gegen Mitternacht in
genau,
Europa.
Genau, ich hatte Glück, weil die haben erstes gespielt und ich konnte das dann abends hier sehen. Nein, also erstmal vorneweg, Fonseca hatte zu Recht eine Wildcard bekommen, hat die erste Runde gegen Fernley an den 3 gewonnen. Alles schön und gut, die ganze Tenniswelt spricht nur über einen Namen. Eben über diesen sympathischen jungen Brasilianer João Fonseca. Auf der anderen Seite aber will ich hier mal die Lanze brechen für Jack Draper. Ich meine, der ist auch noch nicht besonders alt. Und wie ist denn der vorbereitet? Ich meine, Oberarme, Oberschenkel, Sixpack, was der alles für den Sport macht, das sucht seinesgleichen. Und dazu ist er Linkshänder und Tennis spielen kann er auch. Also, wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, Leute, schaut euch Jack Draper an. Für mich ein absolutes Mitglied der Top 10, vielleicht sogar noch höher, weil er einfach auch nicht beeindruckt ist von Erfolgen. Bei ihm hat man nie so den Eindruck, der hebt jetzt ab oder glaubt, das ist so automatisch, sondern das ist wirklich ein Arbeiter, aber mit großem Kompliment. Der weiß ganz genau, dass er noch nichts gewonnen hat, obwohl er 15 in der Welt ist. Und seine Gegner heißen in seinem Kopf Sinner und Alcaraz. Das ist seine Generation. Dahin will er kommen und ich sehe auch nicht, warum er es nicht schaffen soll. Also ich finde die Einstellung unglaublich gut. Auch bei den US Open letztes Jahr, wie er sich da so zwei, dreimal auf dem Platz so übergeben hat und dann sich zurück an die Grundlinie, als wäre nichts gewesen, ne? Und so. Also, nein, das ist die Einstellung. Das sind echte Sportler, die lassen ihr Herz auf dem Platz, die geben keinen Ball verloren. Und Jack Draper schaue ich sehr gerne zu, auch wenn er gegen meinen, ja, Favorite von Seca dann glatt gewonnen hat. Also es war ein schönes Match von beiden Spielern.
Ich bin der größte Fan Jack Drapers geworden bei genau diesem Match, das du gerade erwähnt hast, Boris, bei den US Open davor. Ich mochte ihn immer sehr gerne, weil er sehr hart arbeitet. Da fühle ich mich ja immer sehr hingezogen zu. Aber ansonsten fand ich ihn so typisch britisch ein bisschen kühl, ne? Andy Murray ist ja Schotte, der hat dann immer so eine Impulsivität auch gehabt. Aber Jack Draper als Engländer, nicht viele Emotionen, macht alles richtig, macht nichts besonders falsch und ich konnte dann so emotional mich nicht richtig an ihn binden. Bei diesen US Open, ich war courtside und genau wie du sagst, es war so Also der Arme, der, ihm ging es ja nicht gut, aber von außen, er hat wirklich so viele Fans gewonnen, weil er hat sich immer so heimlich, ihm war es auch so peinlich, er hat sich immer so heimlich auf den Platz übergeben und dann wollte er natürlich auch nicht, dass die armen Ballkinder das aufwischen müssen, dann ist er immer schnell in seine Handtuchbox gerannt, hat das Handtuch geholt und dann das alles so selbst aufgewischt und dann hat der Schiedsrichter immer gesagt, Jack, möchtest du dich nicht hinsetzen? Immer so, nee, alles gut und es war einfach so ein Traum im Sinne von genau was du sagst mit diesem Sportlerherz, so ich wenn ich nicht fit genug bin, da muss ich jetzt durch und wenn ich was Falsches gegessen habe, dann muss ich daraus lernen, aber ich mache jetzt weiter und ich versuche dieses Match zu gewinnen. Es hat dann nicht ganz gereicht gegen Jannik Sinner, aber seitdem bin ich der größte Jack Draper Fan und für alle, genau wie du es gesagt hast, für alle diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, super Sportler, super Spieler und auch noch sehr jung. Und Boris, gestern am späten Abend in New York hat endlich Arthur Fils mal wieder zwei Matches hintereinander gewonnen, hat in einem tollen Match Lorenzo Musetti im dritten Satz geschlagen. Arthur Fils, den wir auch als unser Dark Horse hatten, hatte einen schwierigen Anfang in der Saison, hat häufig früh verloren, aber er scheint wieder zurück und wow, die Vorhand ist schon eine ganz schöne Macht auf dem Platz, die Arthur Fils Vorhand.
Jawohl, du hast das Problem angesprochen. Zum ersten Mal zwei Matches in Folge gewonnen. Das ist natürlich viel zu wenig. Wenn man mit zu viel Vorschusslorbeeren einfach in Turniere geht, wenn man, alle Experten sind sich einig, Tennis spielen kann er unglaublich, Talent, Vorhand, Power und so weiter, dann muss es aber liefern, du musst zeigen, du musst das, also die Konstanz, das Schwierigste im Tennis ist immer die Konstanz, auch mal zu gewinnen, wenn du nicht auf dem Center Court spielst oder wenn es mal windig ist oder ein bisschen heiß. Und da lässt für mich Arthur Fils einfach zu viel liegen, dass er immer nur dann gut spielt, wenn die Voraussetzungen optimal sind. Er ist noch sehr jung, das ist der 20 Jahre alt und so weiter. Also von Talent her und den Spielmöglichkeiten gehört er auch für mich in die Top 10. Nur langsam haben wir ein Problem, weil da passen nur 10 Spieler in die Top 10. Ja. Was ist denn mit Medvedev? Was ist denn mit Rublev? Was ist denn mit Deminau? Das sind alles Spieler, die momentan für mich so ein bisschen was liegen lassen. Deminau vielleicht am wenigsten, aber Medvedev und Rublev, da habe ich zwei große Fragezeichen. Auch Ruth ist einer, der jetzt konstant sehr früh immer verloren hat. Ist auch eine Frage, wo geht er Ende des Jahres hin? Also ich sehe auch da eine Veränderung im Welttennis, was die Top Ten angeht, weil einfach diese jungen Wilden, die immer näher kommen an die Top Ten und einfach die arrivierten Spieler langsam aber sicher links liegen lassen, weil sie einfach ja mehr drauf haben. Und ich gucke Daniel Medvedev sehr gerne zu, wie er mit dem Schiedsrichter hadert und dem Wind und dem Belag und dem Schläger und so weiter. Aber er hat, der letzte Turniersieg ist jetzt schon, weiß ich nicht, 18 Monate her, seitdem der mal wieder ein Turnier gewonnen hat. Und das war ja nun jahrelang erste drei, erste vier. Und also da lässt er vieles liegen. Und bei Rublev, ich meine, der hatte Psychomundprobleme, da hat er offen drüber angesprochen, hatte Depressionen, hat dann einen Experten zur Seite geholt, um einfach ein bisschen entspannter mit sich und seinem Leben umzugehen und vielleicht auch mit seinem Oberschenkel etwas entspannter umzugehen, der da immer raufhackt mit seinem Schläger. Aber die Folge ist, er gewinnt kein Tennismatch mehr. Ich meine, er hat Doha gewonnen, das darf man nicht vergessen, aber hat doch jetzt zum wiederholten Male danach in der ersten Runde verloren. Dubai erste Runde, in der Welt auch in der ersten Runde. Einfach für einen Top-10-Spieler nicht würdig. Deswegen, ich sehe da einen Wechsel in den Top 10.
Ich glaube, das ist sehr, wie sagt man, vorausschauende Prophezeiung. Ich glaube, dass ich gerade, wir hatten nämlich was Ähnliches vor etwa 4, 5, 6 Jahren bei den Damen und da gab es genau das, dass häufig Favoritinnen früh verloren haben. Und zwar war es genau das am Ende, jetzt sieht man es im Nachhinein, dass es ein Generationswechsel war und dass sich die älteren Spielerinnen langsam verabschiedet haben, Babys bekommen haben, Pausen genommen haben, sich verletzt haben, wie man es jetzt auch sieht. Und die Jungen noch nicht so gut und so konstant waren wie ein Arthur Fils, ne? Die hatten dann immer noch Monate, wo sie eben früh verlieren. Und dann kam aber langsam alles zusammen. Und jetzt haben wir diesen Generationswechsel. Jetzt haben wir die Sabalenkas, die Swiateks, die Goffs, die alle oben sind und auch ihre Matches gewinnen. Wobei Coco Gauff hat 21 Doppelfehler im letzten Match gemacht. Aber da können wir ja gleich nochmal die letzten paar Minuten
21
über
den Darm schon. Und hat das Match noch gewonnen?
Ja, kein Kommentar, Boris, kein Kommentar.
Das schaffst du noch nicht mal extra. Also wenn du jetzt dich bewusst konzentrierst, Doppelfehler, du schaffst die 21 nicht.
21 Doppelfehler und 72 unerzwungene Fehler in drei Sätzen.
Okay. Und hat das Match gewonnen.
Hat das Match gewonnen.
Das sagt natürlich auch viel über die Qualität der Gegnerin aus.
Ja, es war eine Qualifikantin, glaube ich, Uchijima oder so, bin mir nicht ganz sicher. Aber um das noch mal kurz abzuschließen, gestern war ein ganz kurioses Match für Daniel Medvedev, der durchgekommen ist, und das war sehr lustig, denn, also ich weiß nicht, ob lustig, aber er hat gegen Alex Mickelson gespielt, und Alex Mickelson, das wussten alle, war sehr krank und man wusste gar nicht, ob er überhaupt auf den Platz kommt. Er kam auf den Platz, sah total bleich aus, man sah also schon, wenn Daniel Medvedev einigermaßen gut anfängt, dann wird er das Match wahrscheinlich nicht zu Ende spielen können. Daniel Medvedev fängt einigermaßen gut an, bekommt aber dann im zweiten Spiel absurd starkes Nasenbluten. Und der Arzt muss kommen, und es gibt so eine Regel, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber ich hatte das auch mal. Wenn man innerhalb 10 Minuten die Blutung nicht gestoppt bekommt, dann wird man rausgenommen vom Turnierarzt. Das heißt, alle haben den Atem angehalten, und in Minute 8 konnte er dann weiterspielen, hat irgendwie mit Ach und Krach und so 2 Tampons in der Nase seinen Aufschlag gehalten, und Alex Mickelson musste dann aufgeben. Und ich habe das Ganze ging so 20 Minuten, und auch wenn es irgendwie traurig war, ich musste so lachen, es war so eine typisch bizarre, absurde Tennissituation. Der eine muss aufgeben, der andere hat Nasenbluten, kann nicht spielen. Und es war so kurz davor, dass sich beide auf den Kopf hauen und beide K.O. sind und rausgehen. Ja. Aber er hat es irgendwie geschafft und ist weitergekommen. Also er hat eine Chance, Boris, hier vielleicht seine Saison für sich herumzudrehen. Denn wie du gesagt hast, es sind ganz, ganz viele gesetzte Spieler rausgeflogen. Nochmal kurz zur Erinnerung, Zverev 1 gesetzt daraus, Rüd 4 gesetzt daraus, Rublev 7 gesetzt daraus, Felix Auger-Aliassime, der an 12 gesetzt war und der die meisten Matches dieses Jahr gewonnen hat, raus in der ersten Runde. Also da sind ganz schön viele Möglichkeiten. Kalitos sieht super gut aus, er sieht sehr, sehr stark in Form aus, sieht unheimlich fit aus. Er wird wahrscheinlich der größte Favorit sein auf den Titel, aber so ein Jack Draper und so ein Daniil Medvedev haben wirklich eine Chance, hier Großes zu leisten, wenn sie diese Möglichkeit nehmen.
Darf ich ein Wort über Tsitsipas verlieren?
Oh ja, Tsitsipas, den haben wir ganz vergessen, der spielt wieder
auch
super.
Zu Recht kritisiert Ende des Jahres, Fokus nicht beim Tennis, zu viel bei seiner Paola, alles verständlich und so weiter. Papa nicht mehr Trainer, und plötzlich fängt der an, Tennis zu spielen, so wie er es kann, gewinnt Dubai. Aber weißt du, was der gemacht hat? Ich bin jetzt bei keinem Schläger unter Vertrag, also ich darf das sagen. Mhm. Der hat einen Vertrag mit Wilson, einer der besten Schlägermarken der Welt, Top-Spieler, schon Ewigkeiten. Er wechselt seinen Schläger und spielt in Dubai mit einem Barbolat, und zwar den von Carlos Alcaraz. Ah. In schwarz angemalt, natürlich mit dem Wilson-Zeichen drauf, schwarz angemalt. Und plötzlich fängt er an, Tennis zu spielen, gewinnt das Turnier glatt, auch in den ersten Runden in Wales. Ich habe das Match gegen Berrettini gesehen, spielt da wie schon Jahre nicht mehr. Also Tsitsipas habe ich wieder auf der Liste. Und komischerweise im gleichen Moment, wo er sein bestes Tennis wiederfindet, ist seine Partnerin verletzt. Das hat auch Parallelen zu früher. Paolo Badosa kann leider wegen Rückenleiden jetzt nicht spielen. Auch das Turnier davor musste verletzt aufhören. Also für mich ist das immer so ein Gradmesser. Entweder spielt Badosa hervorragend und Tsitsipas trifft keinen Ball, oder umgekehrt. Gleichzeitig spielen die beiden nie gut.
Das ist noch etwas, woran sie arbeiten können, dass sie beide gleichzeitig gut spielen.
Ja.
Aber das ist so gut, dass du dich daran noch erinnerst. Ich hatte es in meinen Notizen, aber dann sind wir wieder von Abwegen auf Umwege gekommen. Und und ich wusste, dass er zum Barbolat gewechselt hat. Ich wusste nicht, dass es der gleiche von Carlos ist. Da hast du die Insider-Information vor mir bekommen. Sehr gut. Und wie du sagst, es macht wieder so. Und ich liebe es, Stefanos Tsitsipas zu. Er ist für mich der Spieler. Ich weiß nicht, ob du so jemanden hast. Er ist für mich der Spieler, wenn er gut spielt, ist er vielleicht in den Top 3 meiner absoluten Lieblingsspieler. Aber wenn er schlecht spielt, auch wirklich einer für mich, dem ich dann gar nicht gerne zugucke, weil er dann jeden zweiten Ball mit dem Rahmen trifft, die Rückhand gar nicht funktioniert und er dann so wie so ein panisches Hühnchen auf dem Platz steht, auch mit den Haaren, weißt du, der guckt dann immer so wie so ein Eichhörnchen, und dann kriege ich selbst so eine Stressattacke, als würde ich selbst auf dem Platz stehen. Aber wenn er gut spielt, es ist so wunderschön, es ist so elegant, es ist so aggressiv, er weiß genau, wie man sich am Netz bewegt, es ist so organisch und natürlich, es fühlt sich nicht an, als müsste er ans Netz, es fühlt sich so an, als wolle er ans Netz, und es ist eine absolute Augenweide, ihm so gut beim Tennis zuspielen zu sehen. Und ich muss noch einmal sagen, sagen, ich freue mich so sehr für ihn, weil in Doha hat er gegen Medvedev verloren, der auf einem Bein war und gar nicht laufen konnte. Und es wurde sich so über ihn lustig gemacht. Und dass er sich dann zusammenreißt, Dubai gewinnt und jetzt so gut spielt, das freut mich so sehr, weil ich finde immer diese Häme, Boris, du und ich, du viel weniger als ich, aber ich hatte auch so viele schlechte Matches und manchmal steht man sich einfach selbst im Weg. Und ich meine, unser Job ist es ja auch, andere Spieler und Spielerinnen zu kritisieren, aber ich finde schon, dass wir immer versuchen, empathisch auch darzulegen, woran es wohl liegt und woher diese Gründe kommen. Aber diese Häme im Netz dann, die über einen ausgeschüttet wird, die finde ich immer ganz schlimm und deswegen hat es mich besonders gefreut, dass Stefanos Tsitsipas da allen nochmal den Mittelfinger zeigen konnte, nachdem er Dubai gewonnen hat und jetzt weiterhin so gut spielt.
Ja, und auch interessant zu sehen, seine Mutter sitzt wieder am Feld, am Platz. Auch da gab es ja diese Diskussion mit seinem Vater, der nun auch sein Trainer war. Der hat sich jetzt verabschiedet, den habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen, hoffentlich geht es ihm gut. Aber die Mama sitzt wieder nebendran. Und ich glaube, das tut auch einem Sohn gut, wenn auch da ein Familienmitglied an der Seite ist, die vielleicht nicht ganz so emotional und so lautstark agiert, wie das sein Vater getan hat. Also da kommt wieder vieles zusammen. Und nochmal, ich glaube, auf Sand, wenn er die Form mit zweit hält, auf Sand, ist er für mich wieder ein Spieler, der auch Roland Garros mal gewinnen kann, weil er einfach auf Sand natürlich sein Spiel hat. Und ich bin ein Freund der einhändigen Rückhand. Und er ist als ganz seltener Spieler, er spielt ja einhändig so gut wie kaum ein anderer. Deswegen bin ich froh, dass auch der Schlag nicht ausstirbt im Tennis.
Ja, absolut. Wir haben jetzt sehr viel über das Herrentennis gesprochen, aber es war einfach so, wir sind ja normalerweise am Samstag war ja Weltfrauentag. Boris, danke für deine Blumen, die du mir geschickt hast. Ich warte immer noch auf sie, aber es liegt bestimmt am US Post und nicht an dir, dass du mir keine geschickt hast.
Ich habe an dich gedacht,
Danke. Aber es ist einfach sehr viel mehr passiert bei den Männern als bei den Frauen. Also es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern eher mit großen Komplimenten an die Frauen, außer an Coco Gauff, die mit Ach und Krach irgendwie durchgekommen ist, aber kein besonders gutes Match gespielt hat. Alle anderen Favoritinnen sind in absoluter Topform. Arina Sabalenka spielt heute, hat ihre erste Runde in Straight Sets gewonnen. Iga Swiatek sieht absolut unbezwingbar aus momentan, hat nur 2 oder 3 Spiele in 2 Matches verloren. Also bei den Damen gibt's nicht wirklich viel. Mira Andreeva spielt weiter gut, genauso gut, wie sie in Dubai gespielt hat. Es gibt also keine großen Überraschungen, deswegen gibt es auch nicht besonders viel zu debattieren auf der Frauentour. Ich bin mir sehr sicher, es wird im Laufe des Turniers noch passieren. Aber momentan sehen alle auf einer relativ geraden Linie und Straße aus. Boris, oder ist dir etwas ins Auge gesprungen bei den Damen, worüber du gerne sprechen möchtest?
Ja, mit dem Namen Naomi Osaka.
Ah ja.
So, wir müssen uns erinnern, die Frau hat 4-mal einen Grand Slam gewonnen, ehemalige Nummer 1, wirklich ein Superstar der Szene. Dann hat sie sich mit Mutterurlaub aus dem Tenniszirkus verabschiedet, wurde Mutter einer Tochter und hat jetzt wieder angefangen vom halben Jahr und hat auch dann überraschenderweise sich mit einem Trainer zusammengetan namens Patrick Mouratoglou. Und das ist ein Mann, der ist schon lange im Zirkus dabei, hat erfolgreiche Spielerinnen wie Spieler schon trainiert. Nur Naomi Osaka verliert jetzt hier vor ein paar Tagen in der ersten Runde und sagt sogar auf ihrem X-Account, das war das schlechteste Tennismatch aller Zeit. Das ist erstmal wunderbar ehrlich, schön. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Ohrfeige an ihren Trainer. Jetzt, wie gut kennst du Mouratoglou? Hast du mal mit ihm trainiert? Hast du mal gesehen, wie er trainiert? Er hat immerhin Spielerinnen wie Halep und auch lange mit Serena Williams zusammengearbeitet. Auch bei den Herren war er mit Bagdatis, mit Tsitsipas, mit Rune zusammen. Wenn ich jetzt die Herren mir mal vorknöpfen will, also da lässt keiner ein gutes Wort danach aus.
Ich finde
das
immer ein bisschen
schade. Okay. Wenn man dann über einen Trainer, wo man auch dann eine Zeit miteinander verbracht hat, auch wirklich sehr schlecht spricht, das haben die drei Spieler getan. Ich kenne ihn nur privat, ich mag Patrick, der hat unglaublich viel Charme. Ich nenne ihn mal den neuen Nick Bolitieri des Tennis. Das hängt natürlich auch an seiner Academy in Südfrankreich, die ist wunderbar. Eine der schönsten Academy, wo ich in meinem Leben war und ist auch sehr, sehr befreundet mit dem sozialen Netzwerk, ist auf Instagram, gibt seine Kliniken wieder und seine Tipps und so weiter. Aber was die Erfolge von seinen Schützlingen angeht, ja, da lässt einiges zu wünschen übrig.
Ja, also ich muss sagen, ich bin von ihm als Mensch ein Fan, von ihm als Trainer kein großer Fan. Und das hat nichts damit zu tun, dass er als Trainer nichts kann. Ich finde nur, dass er ist für mich wie ein moderner Trainer, der sehr gut im Selbstvermarkten ist, der sehr gut darin ist, alles auszunutzen, was er hat. Seine Beziehung mit Serena Williams, die er hatte, die ja auch eine private Beziehung war. Und darüber hinaus, auf der einen Seite muss ich sagen, macht er viel Positives für Tennis. Er lässt ganz viele Profis für umsonst oder sehr wenig Geld bei sich in der Akademie trainieren, die eben sich das noch nicht leisten können, mit einem vollen Team rumzureisen, die noch nicht Top 10, Top 20 sind. Das ist zum Beispiel unheimlich gut. Ich glaube auch, dass er ein Umfeld geschaffen hat, dass Tennisprofis es schaffen können, wenn sie das Umfeld nicht zu Hause haben. Deswegen haben wir viele Russinnen und Russen dort oder einfach Spieler und Spielerinnen, die aus Ländern kommen, wo die Tennisinfrastruktur vielleicht nicht so professionell ist wie in Amerika oder Deutschland. Und das finde ich unheimlich. Oder auch Griechenland. Ne? Griechenland ist ja das perfekte Beispiel. Beide, Tsitsipas und Tsakari, haben da eine Zeit lang trainiert, weil es in Griechenland natürlich noch nicht die Tennis-Infrastruktur gibt, die es vielleicht in Zukunft bald geben wird, weil Stefanos und weil Maria so gut gespielt haben und viele Kinder vielleicht in den Tennissport drängen werden. Aber ich, keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich weiß nur, ich kann nur von mir als Tennisspielerin sprechen. Wenn mein Trainer Videos von mir hochladen würde, während wir zusammen trainieren, dann wäre mir das einfach zu, für meine Konkurrentinnen können alle auf Instagram gehen und gucken, woran ich arbeite. Das würde ich auf keinen Fall akzeptieren. Deswegen wäre es für mich die letzte Option von allen Optionen immer gewesen. Und ich muss auch sagen, ich kann es nicht verstehen oder ich kann verstehen, dass man mit ihm zusammenarbeitet. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, beziehungsweise ich weiß es nicht, weil ich noch nie mit ihm trainiert habe. Aber wenn ich mit ihm zusammenarbeiten würde, dann würde ich ihn im Vertrag aufschreiben lassen, dass er keine Videos mit mir hochladen kann. Er kann ja immer noch seine Kliniken machen, aber ich fände das nicht gut. Zum Beispiel, ich denke an ein Video, wo er mit Simona Halep, die oft so einen halben Kick als zweiten serviert hat, dann an dem Slice-Aufschlag trainiert hat und dann so fünfmal die Woche Entwicklung ihres Slice-Aufschlags auf Instagram hochgeladen hat, wo ich mir dann dachte, sag mal, was denkt der, machen die anderen Trainer und die anderen Spielerinnen? Die haben sich das natürlich alle angeguckt und du konntest richtig sehen in den nächsten Matches, jede Spielerin, die gegen Halep gespielt hat, hat einfach einen Schritt nach rechts gemacht und diesen Slice-Aufschlag zugemacht und der war für die Cuts und dann denke ich mir so, das will ich doch nicht, dass mein Trainer alle meine Geheimnisse rausposaunt. Oder bist du da entspannter als ich? Ich wäre da nicht so entspannt.
Nein, also überhaupt nicht. Ich hätte das niemals zugelassen und hätte immer ganz klar gesagt, Junge, was wir trainieren, ist unser Geheimnis und keine Videos aus dem Training oder Match, auch Meinungen über andere Spieler. Deswegen ist ja die Trainerrolle so sensibel. Man ist wirklich ganz und gar beim Spieler. Der Spieler ist der Chef, man ist sozusagen angestellt. Und das hat man bei Patrick, hat nie das Gefühl, dass er also für den Spieler, sondern da geht es vor allem um Patrick Mouratoglou. Aus Werbezwecken kann ich das nachvollziehen, aber nicht für den Spieler ist das zu viel. Ich finde auch interessant bei seinen Videos, dass er sich da immer selber zeigt. Ich meine, er ist noch fit. Ich meine, der ist auch jenseits der 50 immer noch fit, immer in kurzen Hosen. Aber er war nie Tennisprofi. Er hat nie ein ATP-Turnier gewonnen, geschweige denn Grand. Deswegen, ich habe ihn mal gefragt, Patrick, du hast so tolle Spieler in deiner Academy. Zeig doch die Spieler, nicht immer du selber. Dein Rückhandslice ist einfach nicht so gut. Dann sagte ich, ja, aber ich sehe mich so gerne so auf Film und wie ich Tennis spiele. Sagt, du spielst doch verdammt gut für jemand, der 52 ist. Aber das hat doch mit der Weltklasse nichts zu tun. Aber du siehst, er ist voll und ganz verliebt in den Tennissport, vielleicht auch ein bisschen in sich selber. Ich mag ihn, Patrick. Ich habe immer viel Spaß mit ihm. Wir diskutieren über den Tennis. Und also die Erfolge seiner Tennis Academy zumindest geben ihm recht.
Ja, und ich muss sagen, und deswegen bin ich zwiegespalten. Ich weiß, dass viele ihn in der Tenniswelt gar nicht mögen und ich glaube, viele Trainer ihn nicht mögen, weil sie sich natürlich auch denken, ich habe so viel geleistet, war selbst guter Spieler, habe mich weitergebildet und da kommt jemand, der sich einfach sehr gut vermarkten kann und nimmt mir alle Jobs weg. Das kann ich verstehen, aber ich bin da zwiegespalten, weil ich eben auch die guten Sachen sehe, die er fürs Tennis tut. Und dann mag zu den Videos stehen, wie man will, aber er vermarktet ja nicht nur sich selbst, sondern auch den Tennissport. Und wenn er Leute über seine Videos, über seine, er hat ja auch eine Dokumentation auf Netflix und so weiter, darüber an den Tennissport heranholt, dann sage ich nur all power to you, weißt du, je mehr Augenbälle und je mehr Augen und Gesichter wir auf unserem Sport haben, desto besser. Deswegen bin ich da nicht so komplett anti-Patrick, aber ich fände das halt für mich, vor allem als jemand, der 4 Grand Slams gewonnen hat, wie Naomi Osaka, wenn der da, mit ihr ist er, macht er es auch viel weniger als mit Halep, ja, muss ich sagen.
Ja.
Viel, viel weniger. Wahrscheinlich hat sie auch da ein Wort mit ihm gehabt. Aber trotzdem wäre mir das einfach zu nah, selbst wenn er sich über was Neutrales äußert, das kann ja dann jeder denken, ah, daran arbeitet er also mit Naomi Osaka und das wäre mir einfach zu nah. Deswegen, ich wäre da kein Fan von. Aber wie gesagt, solange er ein bisschen was fürs Tennis tut, more power to him und wir sind nicht anti.
Und Nick Bolitieri kennst du noch oder bist du da ein paar Jahre zu jung?
Noch,
das war für mich so der Patrick Mouratoglou der Vergangenheit. Der hat eine wunderbare Academy in Bradenton, Florida gehabt und da waren alle Topspieler zu Hause. Er war auch Trainer gefühlt von 35 Spielern, weil jeder, der mal bei ihm war, er war Trainer dafür. Patrick sieht's ähnlich. Aber nochmal für mich zum Verständnis. Ich habe das Match von Kokukov nicht gesehen. Die hat das Match trotz 21 Doppelfehler und 70 unerzogene Fehler, hat die das Match gewonnen. Sag mir bitte nicht, dass das stimmt.
Kein Kommentar, Boris, kein Kommentar. Sie hat ungelogen. Ich habe ein bisschen geguckt. Wie gesagt, ich muss das nochmal wiederholen. Deswegen habe ich dich auch am Anfang gefragt zu den Konditionen in Indian Wells und ob du dich erinnerst. Die ersten drei Tage, ich habe die ersten drei Tage fast alles gesehen. Es war minus 10 Grad in New York, es war grau, es war kalt, es war regnerisch. Ich war wirklich nur zu Hause und habe Indian Wells geguckt. Es war absurd windig und das Tennis war grottenschlecht von allen. Also als Verteidigung für alle Spieler und Spielerinnen oder für die Fans, die das gesehen haben und sich fragen, was machen diese Profis? Die können ja gar kein Tennis mehr spielen. Es war wirklich unheimlich schwer. Die Bälle, der Platz ist wohl noch langsamer als sonst. Sie haben ja komplett neu gemacht und der ist wohl noch langsamer, als er früher schon war. Es war saukalt, wie du gesagt hast. Also manchmal gibt's ja sogar im März dann noch diese kalten Tage. Die ersten paar Tage waren ultra kalt und es war der Wind des Grauens. Das heißt, es waren wirklich keine förderlichen Bedingungen, um gut Tennis zu spielen. Und trotzdem, du hast es genau richtig gehört, Coco hat 21 Doppelfehler und 72 unerzwungene Fehler gemacht und das Match trotzdem gewonnen.
Unglaublich.
Und das nenne ich mentale Stärke, Boris. Das nenne ich mentale Stärke.
Und zu guter Letzt, Lucky Liz hat wieder Lucky Loser ins Hauptfeld, diesmal für Badosa, der kam sofort in die dritte Runde, also das wäre ein Ding gewesen, hätte das Match gewonnen, dann hätte sie unglaublich viele Punkte und Preisgeld und so weiter, aber diesmal war sie einfach nicht gut genug, aber Lucky Liz fast wieder von Melbourne nach Indian Wells gestartet.
Ja, das wäre super gewesen. Aber ich glaube, was das ganz gut zeigt, Boris, ist, dass wenn man in so eine Spirale von, und ich sag gleich ein Beispiel von mir, wenn man in so eine Spirale von Glück in Anführungszeichen kommt, aber in eine Spirale von positiven Sachen, man denkt positiver, man erwartet Positives und dann ist es wie so eine self-fulfilling prophecy, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Auf einmal passieren unheimlich viele glückliche Dinge in Anführungszeichen, die eigentlich daher rühren, dass du diese glücklichen Dinge auch erwartest. Ich weiß, als ich Top 10 war, Boris, habe ich bestimmt im Jahr, ich würde sagen, 10 bis 15 Matches gewonnen, wo ich absolut gar keine Chance hatte und hätte haben sollen, diese Matches zu gewinnen. Weil einfach irgendwas passiert ist. Ich habe erwartet, dass ich gewinne. Die Spielerin, die 40 in der Welt stand, hat gedacht, oh nee, Andrea steht Top 10. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich zu Ende servieren kann. Und es war ein Punkt, der dann das ganze Match gedreht hat. Und ich würde sagen, wirklich, vielleicht ist 10 bis 15 übertrieben, aber bestimmt 8 bis 10 Matches im Jahr habe ich gewonnen, als ich Top 10 stand, nur weil ich Top 10 stand und nicht, weil meine Leistung gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war.
Ja, ich würde sogar deutlich mehr Matches sagen, die ich im Jahr gewonnen habe, aufgrund der Tatsache, dass ich so überzeugt von mir war und auf dem Gegner das auch mal wissen lassen, dass ich gar keine Chance habe heute.
Boris, das ist der Clip, weißt du, wir haben immer einen Clip, das ist der Clip, der wird für immer ausgespielt werden.
Ich habe das eben in der Umkleidekabine vorgesagt, Junge, du musst gar nicht rausgehen, du hast gar keine Chance heute. Bin auch so rumgelaufen wie so ein Pfau und habe den ersten Satz gewonnen und die Schultern wurden noch größer und ich war eh schon groß gewachsen. Also ich habe garantiert 20 bis 25 Matches im Jahr gewonnen, genau deswegen.
Das ist so super, damit möchte ich aufhören. Das ist mein Lieblingssatz, den du jemals in unserem Podcast gesagt hast. Und ich finde, darauf können wir aufbauen. Hast du noch ein Schlusswort, außer dass du alle Matches gewinnst, weil du so von dir überzeugt bist? Ja.
Ich komme einfach über Coco Gauff und ihre 21 Doppelfehler nicht. Ich kann heute nicht schlafen. Ich werde mir überlegen, wie kann ein Mensch ein Match verlieren, wenn der Gegner mir 90 Punkte schenkt? 70 unerzwungene Fehler, wahrscheinlich die 20 inbegriffen. Also über 70, also ich muss ja nur noch den Ball reinspielen, dann gewinne ich den Punkt. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Hoffentlich gewinnt das Turnier. Sie ist noch dabei.
Sie ist noch dabei und ich glaube, die Gegnerin war einfach nicht genügend überzeugt von sich.
Ja, genau.
Boris, vielen Dank für diese Woche. Ich habe wie immer viel gelernt und es hat sehr viel Spaß gemacht, alles mit dir zu diskutieren. Wir beobachten Indian Wells weiter, ja. Indian Wells weiter. Das war nicht so leicht für mich auszusprechen. Und dann gucken wir, wenn was Neues passiert, wann wir unseren Podcast aufnehmen, ob direkt nach Indian Wells oder ob vielleicht sogar was passiert, was wir vorher schon besprechen müssen.
Alles klar, so machen wir das.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.